Heute Abend sind wir im Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist ja ein besonderer Brief. Der ist wahrscheinlich der älteste Brief in unserem Neuen Testament und wurde vermutlich vom Bruder von unserem Herrn Jesus verfasst. Luther konnte ja mit diesem Jakobusbrief nicht so sehr viel anfangen. Es war für ihn eine, wie nennt das, strohne Epistel. Wenn wir wie Luther in diesem Brief geistliche Lehre suchen, wie zum Beispiel in den Paulusbriefen oder den anderen Briefen von den Aposteln, dann ist die Gefahr groß, dass wir diesen Brief missverstehen. Der Zugang zu diesem Jakobusbrief eröffnet sich meist in der eigenen Erfahrung im Glaubensalltag. Dieser Brief hilft uns, die geistliche Lehre der Evangelien und den Briefen der Apostel ins praktische Leben zu übersetzen. Unser Glaube an Jesus soll doch lebendig, einladend sein und zugleich auch praktische Auswirkungen haben. Und da hilft uns dieser Brief des Jakobus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 12. Überschrieben ist dieser Abschnitt mit Mahnung zur Geduld. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Früh- und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Ich möchte mich eigentlich heute Abend auf die ersten drei Verse beschränken. Verse 7 und 8. Ich wiederhole sie nochmal, diese zwei Verse. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Früh- und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Dieser Brief ist ja zunächst mal an die ersten Gemeinde gerichtet. Die Verfolgung, die an Jesusgläubigen in Israel hatte zur Folge, dass sie sich zerstreuten in Israel und auch sehr wahrscheinlich über die Landesgrenzen hinaus. Jesu Himmelfahrt lag ja wenige Jahre zurück. Und schon wurde Jesu Wiederkommen sehnlichst herbeigehofft. Der Verfolgungsdruck, die Unsicherheit, was wird werden, wie geht's weiter, all das hat die Gemeinden verunsichert. Und dann die Anfechtungen im Glauben, Zweifel oder die Gesetzesvorschriften des Judentums, die waren ja so eingeprägt von alters her. Und jetzt aber diese Freiheit im Evangelium gegenüber den Vorschriften. Und doch auch wieder die Forderungen von außen, die Vorschriften einzuhalten. All das brachte Verunsicherung. Und dann dieses Zusammenleben in den Gemeinden, alt und jung, arm und reich, neben dem freimachenden Evangelium von Jesus, dem verheißenen Christus, aber auch Schwierigkeiten. Arme werden übersehen, die Reichen dominieren, vergeistigter Glaube, der die praktischen Auswirkungen des Glaubens übersah. Im Alltag wurde Jesus oft nicht einbezogen und die Geschäfte wie bisher verfolgt, ohne Rücksicht. Es gab viel Konfliktpotenzial und immer wieder auch Unfriede zwischen den Gemeindegliedern. Und da war auch dieses Empfinden und dieses Hoffen und Bitten, ach, wenn Jesus doch nur bald wiederkäme, damit all diese Schwierigkeiten ein Ende hätten. So ähnlich war wohl die Situation damals. Aber war das damals so viel anders, als es heute ist? In diesen 2000 Jahren bis heute waren immer wieder diese Hoffnungen, die Erwartungen auf das baldige Wiederkommen Jesu so ausgeprägt, auch durch die Schwierigkeiten, die Nöte, die waren, so ausgeprägt, ja fast übermächtig, dass die Gefahr bestand unter den Christen, die Nüchternheit, das Achten auf das Wort Gottes, dass das verloren gegangen ist, dass manches überbetont wurde. Zum Beispiel, dass auf einmal die Christen auswanderten in andere Länder, weil sie dort die Wiederkunft Jesu erwarteten. Manche Christen lebten nur noch in dieser Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt und vergaßen dabei die Worte Jesu, die er in diesem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden rübergebracht hat, nämlich zum Schluss, handelt, bis ich wiederkomme. Das war ganz aus dem Blick. Und wenn wir diesen Text hier anschauen, dann wird es ganz deutlich, Geduld ist gefragt, Geduld. Und wenn wir diesen ersten Vers nochmal anschauen, da heißt es ja im zweiten Teil, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Früh- und Spätregen. Also die Frucht braucht Zeit zum Wachsen. So ist es auch bei uns Menschen. Das Evangelium braucht Zeit, bis es sein Ziel erreicht hat. Wie viele Missionare waren draußen, ein Leben lang und haben nichts gesehen. Und erst die nächste Generation, da ist es aufgewachsen, das Evangelium. Geduldig sein, das ist ja oft auch eine Schwachstelle in unserem Leben, dass uns manchmal alles abverlangt. Und auch unsere Väter des Pietismus waren nicht immer geduldig. Manche ließen sich zu Spekulationen und Rechnungen verführen und hinreißen, wann wohl Jesus wiederkommen würde. Wir wollen uns hüten davor, dass wir heute so ein wenig überheblich werden in unserem Denken. Wir meinen vielleicht heute alles so viel besser zu verstehen. Vielleicht belächeln wir auch insgeheim manchmal so dieses kindliche, Jesus kommt bald wieder. Die moderne Wissenschaft, die so riesige Fortschritte macht, prägt uns, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Auch wir Christen können uns davon nicht ganz völlig entziehen und raushalten. Unser Empfinden, unser Denken, unser Handeln ist geprägt. Aus unserer Zeit heraus. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann stellen wir auch fest, unsere Erwartungshaltung, das Bewusstsein des Wiederkommens unseres Herrn, und das hat er uns ja unzweifelhaft vorhergesagt, wenn man da Matthäus 24 leset, diese Verse 29 bis 31, und auch dann in den nachfolgenden Versen, diese Gleichnisse, die da kommen, da vertieft Jesus dieses Thema nochmal. Dieses Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt, das ist ja in unserer heutigen Zeit schon ziemlich in den Hintergrund getreten. Wir hören in unseren Gottesdiensten eigentlich sehr wenig darüber. Und wenn, dann ist es oft sehr abgeschwächt, verharmlost. Und wenn dann noch die Beschreibung Jesu von seinem Wiederkommen betrachtet wird, dann wird das meist als ein bildliches Beispiel gesehen. Ich lese mal Kapitel 24 in Matthäus, und zwar die Verse 30 und 31. Da sagt Jesus selber: Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seinen Engeln senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ja, wenn wir uns das nicht vorstellen können, dann sind wir ja schnell dabei zu sagen, na ja, das ist ein Bild. Eine bildhafte Beschreibung, dass Jesus wiederkommt, aber so doch nicht, so kann man sich das ja nicht vorstellen. Und darin sind wir Menschen wirklich Meister im Verharmlosen. Wir verharmlosen oft. Wir sind Meister in diesen Dingen, die wir nicht ergründen können und erklären können, die für uns so unvorstellbar erscheinen. Und wir nehmen es auch oftmals nicht mehr so ernst. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns da wieder drauf hinführen lassen. Und unsere Zeit, die wir jetzt durchleben, unterstützt es ja auch, wo man merkt, wie hilflos wir sind eigentlich. Jesus mahnt uns zur Wachsamkeit. Und er lässt uns ja auch in seinem Wort nicht in der Ungewissheit. Das Wort Gottes bereitet uns auf sein Wiederkommen vor und gibt uns Orientierungspunkte, die uns aufrütteln sollen. Und ich denke, heute in unserer Zeit, zumindest in der Vergangenheit, vor der Krise, die Gefahr, dass wir in unserer Geschäftigkeit, dem Fortschritt, unserer Freiheit, unserem Wohlstand, unserem Wohlergehen und auch der Wohltemperiertheit unseres Glaubens, dass wir da die Erwartung der Wiederkunft Jesu vergessen oder zudecken, ist groß. Jesus hat uns nicht umsonst dieses Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen erzählt. Und wenn wir uns daran erinnern, alle waren sie eingeschlafen. Sie sind alle gewartet, aber sind alle in Schlaf verfallen, weil es so lange gedauert hat, weil es ihnen zu lang geworden ist, bis der Bräutigam kommt. Alle waren eingeschlafen, aber sie wurden auch alle wieder aufgeweckt durch den Ruf, der Bräutigam kommt. Aber leider waren nicht alle vorbereitet. Und die, die nicht vorbereitet waren, haben den Anschluss verloren. Das ist ein tragisches Beispiel. Und es ist ja eigentlich auf uns Christen bezogen. Sind wir vorbereitet? Haben wir genug Öl, um im Bild zu bleiben? Unser Text ermahnt uns zur Geduld. Diese Jungfrau hat Geduld gebraucht. Und es ist einfach über ihr Vermögen gegangen. Unser Text mahnt uns zur Geduld. Aber vielleicht brauchen wir Christen auch in unserem freien Europa zunächst eine Aufweckung, Aufmunterung, Ermahnung, Jesus mal wieder zu erwarten. Und nicht erst irgendwann dieses Bewusstsein von uns Christen, dass man Jesus erwartet. Wir sollten uns mehr als bisher mit dieser Zukunftsperspektive Jesus kommt wieder beschäftigen, beziehungsweise daran erinnern lassen, dass es nicht vergessen wird. Und vielleicht ist an diesem Punkt auch bei uns dieses Gleichgewicht zwischen der Erwartung Jesu und der Geschäftigkeit, der Zukunftsplanung ein bisschen aus dem Gleichgewicht, ist verschoben worden. Und da kann uns auch dieser Ausspruch Martin Luthers helfen. Er hat ja mal gesagt, wenn Jesus morgen wiederkommt, würde ich heute noch ein Apfelbäumle pflanzen. Wenn ich wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumle pflanzen. Das will sagen, in der Erwartungshaltung, Jesus kommt bald wieder, in dieser Haltung arbeite ich, lasse ich mich nicht abhalten von meinen Aufgaben in dieser Zeit. In dieser Haltung will ich arbeiten, solange mir die Zeit gegeben ist. Und es gilt auch uns. Den Blick auf Jesus, dass er wiederkommt, ist wichtig, dass man den nicht verliert, aber nicht dran stehen bleiben, nicht abgehoben werden, sondern einfach weiterarbeiten, die Aufgabe, die er uns gegeben hat. Im Vers 8 steht: Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und dieser Vers hat auch heute noch Gültigkeit, mehr denn je. Und wenn wir schon in der Corona-Krise leben, dann wissen wir, das fordert von uns viel Geduld und Durchhaltevermögen. In jeglicher Hinsicht. Maske tragen, Abstand halten. Keine normalen Gottesdienste mehr. Keine normale Gemeinschaftsstunde mehr. Und auch kein normaler Bibelgebetskreis. Aufwendige Hygienemaßnahmen und so weiter. Wann hört es auf? Wann hört es bloß wieder auf? Auch da ist es wieder die Geduld, die wir brauchen. Die Sorgen über die Auswirkungen in der Gesellschaft ist ja auch unverkennbar. Macht uns auch zu schaffen. All das fordert uns heraus. Und in dieser Hinsicht wiederum wird ja auch bei uns wieder dieser Wunsch stärker, dass Jesus doch dem ein Ende macht, dass doch das zum Ende kommt, dass dieser Virus verschwindet oder wie auch immer, dass ein Ende von der ganzen Geschichte ist. Wir hören von Christenverfolgungen vielerorts. Es ist uns zwar noch nicht körperlich so nahe, aber es wühlt uns auf, wenn wir uns damit beschäftigen. Und manchmal wird es uns auch zu viel, das alles zu hören und zu verarbeiten. Und doch wissen wir, in keinem anderen Jahrhundert als in diesem ist weltweit die Christenverfolgung größer gewesen oder ist größer als jetzt zu dieser Zeit. Nie so verbreitet wie jetzt. Und in unserer freien westlichen Welt, unser Glaube an Jesus Christus, diese Einzigartigkeit unseres Glaubens wird angefochten durch die Reizüberflutung in den Medien, angefochten durch die liberale Lebensgestaltung. Alles hat Platz. Jesus Christus, der einzige Weg zum Vater, die einzige Wahrheit, der einzige Sinn des Lebens, diesen Absolutheitsanspruch, dem wird in unserer freien Welt mehr widersprochen als denn je. Und dann der Lebensentwurf nach dem christlichen Maßstäben, die uns Jesus in seinem Wort nahebringt, wird heute allermeist exotisch altbagger angesehen. Einseitigkeit, Verwässerung des Evangeliums an manchen Stellen. Es gibt so viele Veränderungen, auch in unseren Gemeinden, Gemeinschaften, in unseren Gruppen und Kreisen, die uns an der einen oder anderen Stelle einfach besorgt machen. Sei es das Verständnis von christlicher Ehe und Familie, sei es die Frage der christlichen Kindererziehung, seien es die Schulen, die unsere Kinder miterziehen und prägen in einem anderen Geist. Man könnte noch vieles andere anführen. Und auch wir könnten über all dem verzweifeln. Aber in unserem Text heißt es: Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und da ist das, was wir auch ernst nehmen sollen. Da ist der Herr, der immer noch Herr ist. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Er ist der Heiland, Jesus. Da ist der Vater im Himmel, der allmächtige Gott, der das alles in den Händen hat. Und nichts ist dem Zufall überlassen. Keine Krankheit ist dem Zufall überlassen, was uns anfällt. Jesus hat es in der Hand. Und das dürfen wir auf unseren Daniel bezogen sehen. Jesus hat ihn in der Hand. Bei Jesus haben wir den Trost. Und Jesus will uns stärken, auch in dieser Zeit, wo alles so durcheinander geht. Und doch wünschen wir uns heute mehr denn je, dass alles doch einmal ein Ende hat, dass es wieder normal wird. Aber diese Normalität, wer weiß, ob sie überhaupt mal wiederkommt, so wie wir es uns wünschen. Jakobus sagt uns, seid geduldig und stärkt eure Herzen. Und das wollen wir tun, miteinander, einander stärken, indem wir unter dem Wort Gottes uns zusammenfindet, indem wir Gemeinschaft hin, uns da nicht abhalten lassen, unsere Nöte einander mitteilen. Es gehört auch dazu, dass wir einander stärken, die Herzen stärken, füreinander einstehen im Gebet vor unserem gemeinsamen Herrn Jesus, indem wir die Not unserer Welt ins Gebet aufnehmen und vor den Vater bringen. Und wir dürfen Jesus erwarten. Wir dürfen bitten, dass er bald kommt und diesem Elend auf dieser Erde ein Ende macht. Das dürfen wir bitten. Und wir wollen uns daran erinnern lassen, nicht die Hände in den Schoß legen, sondern die Aufgaben wahrzunehmen, die wir an den Menschen haben, solange es Zeit ist. Und dann möchte ich noch kurz den Vers 9 ansprechen. Ich lese nochmal. Da heißt es, seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ich wiederhole nochmal. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jakobus weiß wohl, dass wir Christen uns auch manchmal übereinander ärgern. Aber das, was er hier anspricht, das ist etwas viel tiefer Sitzendes. Da meint er etwas, was ganz tief im Herzen stattfindet. Nicht der oberflächliche Ärger, wenn wir diskutieren uns oder mal uns aufregend über das Verhalten von unseren Geschwistern. Das ist nicht damit gemeint. Das, was im Herzen fest sitzt. Manchmal sitzt da ein Stachel im Herzen, weil wir vielleicht verletzt wurden, weil wir übersehen worden sind, vielleicht nicht genug beehrt sind oder weil wir vielleicht insgeheim auch manchmal neidisch sind, Neid zulassen. Oder vielleicht auf der anderen Seite mal ein bisschen überheblich und verächtlich denket. Was es auch sei, es frisst sich in unserem Herzen fest und zerstört letztendlich die Gemeinschaft und schafft Unfrieden und Streit. Und das darf und soll nicht sein. Jesus hat uns ja auch ganz bewusst dieses neue Gebot, diese Geschwisterliebe gegeben, weil er ganz genau weiß, wie wir ticken und wie wir sind. Und Jakobus ist das sehr, sehr ernst. Und das mit Recht. Genau das ist ja die Strategie des Teufels, die Gemeinde Jesu von innen her heraus zu zerstören, zu zerfressen, indem er Unfrieden, Neid und letztendlich auch Hass sät, ob man das wollet oder nicht, aber das ist die Absicht unseres Widersachers. Und wir wollen Acht haben auf uns selber. Wir wollen uns prüfen lassen und Jesus auch um Vergebung bitten, wo uns manchmal so ein Anflug von negativen Gedanken über den anderen Bruder oder über die Schwester anfallet. Das ist ja nicht eine Lappalie. Das stellen wir ja fest, dass bei uns da manchmal was vorgeht, obwohl wir das gar nicht wollen. Es soll sich nicht einnisten. Wir wollen achtsam sein, wo Satan versucht, in uns Gemeinde zu zerstören. Ich möchte schließen mit den Worten Jesu aus dem Johannesevangelium. Und zwar genau dieses Gebot, was er uns da gegeben hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Amen.